Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Am Mikrofon Philipp Bansel, ganz herzlich willkommen zu fast einer vollen Stunde Breitband. Wie immer widmen wir uns an dieser Stelle einmal im Monat, zweimal im Monat einem Thema, ausschließlich 55 Minuten lang. Und diesmal geht es um Nizza. Es gab wieder einen Anschlag, wieder in Frankreich. Die Berichterstattung über Anschläge hat bereits eine traurige Regelmäßigkeit angenommen. Wieder kursieren auch sehr grausame Videos und Bilder im Netz. Wir fragen uns, wie man da in den Redaktionen abwägen soll. Soll man Live-Ticker machen oder sich bewusst dagegen entscheiden? Eine Grundsatzfrage erscheint bei vielen, bei jedem neuen Anschlag immer drängender. Machen sich Journalisten eigentlich zu Handlangern der Täter, indem sie große über die Anschläge berichten? Oder müssen sie, wenn auch reflektiert, an dieser medialen Schlacht um die Deutungshoheit wirklich teilnehmen? Auch in der Türkei wurde der Putschversuch von gestern Nacht mit vielen privaten Handys direkt und live übertragen. Gerade im Livestream ist jedoch eine Kontrolle der Inhalte kaum möglich. Jedes Inhalten wird ausgehebelt. Was lösen also diese dramatischen Bilder von solchen Gewalttaten aus? Was lösen die Videos aus? Findet schon eine mediale Gewöhnung oder Abstumpfung statt? Wo verschwimmen die Grenzen zwischen dem Informationsbedürfnis einer aufgeklärten Gesellschaft und Katastrophenjournalismus vom Sofa aus? Das sind so ein paar Fragen, mit denen wir uns hier in der nächsten, ja, habe ich gesagt, knappen Stunde beschäftigen werden. Fragen, Anmerkungen lese ich so mit einem Auge auf Twitter mit, @breitband. Können Sie gerne Fragen, Anmerkungen loswerden. Ich versuche das dann hier mit einzuflechten. Wie immer haben wir uns ins Studio geholt, drei kompetente Menschen, die sich mit dem einen oder anderen Aspekt dieser Fragen, die wir hier behandeln wollen, beschäftigen. Da wird zum einen hier bei mir im Berliner Studio Hélène Kohl, deutsch-französische Journalistin, Radiojournalistin, Deutschland-Korrespondentin für einen französischen privaten Radiosender, aber auch für verschiedene andere französische Medien und hat hier gerade auch anlässlich der letzten drei großen Terroranschläge aus Deutschland über die Reaktion für Frankreich berichtet. Erstmal ganz herzlich willkommen, Hélène Kohl.
Bonjour à tous. Hallo.
Dann aus Baden-Baden zugeschaltet ist Frau Marion Müller. Sie ist Professorin für Massenkommunikation an der Jacobs University in Bremen und erforscht eben die Wirkung von visueller Massenkommunikation auf uns alle. Auch Ihnen ganz herzlich willkommen.
Hallo Deutschland.
Und aus Mainz zugeschaltet ist Arno Frank, freier Journalist, Kollege, Kulturjournalist, schreibt vor allem für die Taz, für Zeit und für Spiegel Online, hat auch das eine oder andere Buch veröffentlicht. Ganz herzlich willkommen im Breitband.
Ein Gruß in die Runde.
Ich habe vorher mal ein bisschen auf Twitter rumgefragt, was denn so für Aspekte und Fragen hier von Bedeutung sein könnten. Und da kam dann ein Tweet, der sinngemäß sagte, ja, Journalisten können natürlich nicht alles senden, aber verschweigen geht irgendwie auch nicht. Das Mindeste ist, Transparenz zu üben, zu gut kommunizieren, warum man über etwas berichtet, warum man etwas thematisiert oder warum man es eben ausgerechnet nur nicht thematisiert. Und das nehme ich doch hier gleich mal zum Anlass. Wir hatten ursprünglich vor, bis gestern hier eine Stunde über Pokémon Go zu reden, dieses Spiel, was gerade die Runde macht. Und da hätten wir natürlich die ein oder andere Metaebene gerne erklommen. Dann haben wir uns aber angesichts der Ereignisse in Nizza, dieser schrecklichen, mit vielen Toten, entschlossen, Nizza und den Anschlag und da diverse Metaebenen zu thematisieren. Und wir hatten aber auch in der Redaktion die Debatte, ob das denn nun die richtige Entscheidung ist, ob wir uns da nicht der Logik dieser Anschläge hingeben, diesen möglicherweise vielleicht islamistischen Attentaten dann Folge leisten und sagen, hier ist die Aufmerksamkeit, das ist wichtig und eben uns dieser Logik hingeben. Und da würde mich mal als allererstes hier die Meinung aus der Runde interessieren. Fangen wir mal mit Hélène Kohl an. War es richtig, Pokémon abzusagen und jetzt hier, wenn auch auf einer Metaebene, über den Terror zu reden?
Ich sage einfach schade. Weil wenn wir über Pokémon reden würden, würde das bedeuten, dass diese Anschlag nicht passieren hätten. Und das hätte ich mich als Französin auch natürlich sehr gehofft. Aber wenn man mit Journalisten, wenn man seine Journalistenbrille ansetzt, dann ist es schon richtig, glaube ich, über diesen Anschlag von Nizza zu sprechen, weil diese Routine, diese Bilder kommen einfach jetzt zur Routine für uns alle, nicht nur Journalisten, sondern auch Zuschauer und Zuhörer. Und man muss auch vielleicht mal die Zeit nehmen, um sich ein bisschen Gedanken machen, waren wir das alles richtig oder ist das einfach nur Voyeurismus? Und deshalb finde ich die Runde auch sehr interessant.
Okay, ich frage mal weiter. Arno Frank vielleicht aus Mainz?
Ich würde widersprechen, dass es Routine ist, es sei denn, ich habe es ein bisschen falsch verstanden, weil die Bilder zu konsumieren Das ist noch keine Routine, glaube ich. Die sind ja immer wieder von Neuem ziemlich überwältigend und emotional auffühlend. Aber zu Ihrer Eingangsfrage, ob es richtig war, Pokémon Go sein zu lassen zugunsten dieser Sendung, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Man reagiert ja auf Aktuelles als Journalist, und das, was wir hier machen oder versuchen, glaube ich, ist eine Analyse dessen, was passiert ist und was es bedeutet. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was Journalismus leisten kann. Im Übrigen ist Pokémon Go ja ein Phänomen der Augmented Reality, also eine verstärkte Realität, die ergänzt wird um Virtuelles. Und man könnte sich auch fragen, inwieweit entsetzliche, verwackelte, gestreamte Bilder, die ich auf meinem Smartphone habe, morgens oder im Freibad oder wo auch immer, nicht auch eine Form von Augmented Terror darstellen.
Okay, dann mache ich mir noch mal eine Notiz und komme darauf gleich noch mal zurück. Aber zuerst will ich mal von Frau Marion Müller, Professorin für Massenkommunikation, hören. War es richtig, Pokémon Go quasi zu streichen?
Also ich stimme da Anno Frank völlig zu und also finde das auch einen sehr, sehr interessanten Aspekt. Zu sehen, jetzt nicht so sehr alles unter diesem einen Deckmantel Medien zu behandeln, sondern wir reden heute über Massenmedien, und ich finde, Massenmedien sollten das machen, was sie am besten können. Und für Nachrichtenmedien, wie jetzt im Radio, da ist es natürlich ganz zentral, auf die aktuellen Fragen, die die Zuhörerinnen und Zuhörer haben, einzugehen. Insofern würde ich ein klares Ja sagen. Das war richtig, jetzt nicht über Pokémon zu reden, sondern eine Beziehung herzustellen eben zwischen den kreierten Realitäten, den virtuellen, den künstlichen und den realen. Und was in diesen Medien dargestellt wird, ist ja häufig sehr, sehr ähnlich. Und es ist genau dieser Realitätsverlust, der eben dadurch eintritt, dass man nicht mehr genau entscheiden kann, ist das jetzt nur ein Bild, ist das von einem Film oder ist das live aufgenommen, ist das wirklich geschehen?
Aber wenn ich da gleich mal einhaken darf, das kann man doch relativ klar unterscheiden, oder? Haben Sie Livestreams jetzt gesehen, wo Sie nicht wussten, ist das Spiel oder ist das wirklich gefilmt?
Klar ist mir das als Medienwissenschaftlerin klar und auch den meisten, die es gesehen haben, aber nur nicht aufgrund der Bilder, die gezeigt wurden, sondern des Kontextes, den wir kannten und der uns bewusst war, dass das wirklich real ist. Und da komme ich eben nochmal auf, was sind Massenmedien, was ist die Aufgabe von Qualitätsjournalismus, und das ist eben tatsächlich, diesen realen Rahmen auch deutlich zu machen und sich zu unterscheiden von aktuellen Moden und Trends, sei das jetzt die verwackelte Kamera, weil das besonders authentisch wirkt. Das wird ja auch als Mittel im Spielfilm, im Video eingesetzt. Also ich meinte die Stilmittel des Bildes und des bewegten Bildes besonders, die ähneln immer mehr den realen Bildern, die jetzt im Nachrichtenjournalismus vermittelt werden. Also auf dieser Ebene meinte ich, ist das vergleichbar, und deswegen ist das gut, im Informationsjournalismus deutlich zu machen, ja, wir reden hier über Realität, die Menschen sind wirklich gestorben, das ist wirklich passiert.
Dann wollen wir noch mal ganz kurz so ein bisschen die jüngsten Ereignisse noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Frau Kohl, Sie haben jetzt die Berichterstattung speziell über Nizza, aber eben auch über die vorhergehenden Anschläge in den letzten 18 Monaten in Frankreich aus Deutschland verfolgt, kennen natürlich die französische Perspektive, jetzt auch die deutsche. Wenn Sie die Berichterstattung mal vergleichen, wo sehen Sie Unterschiede?
Also vielleicht ganz interessant wäre zum Beispiel Brüssel im März, weil da wurde Frankreich nicht direkt betroffen. Aber wenn man von den Attentaten gegen Charlie Hebdo im Januar 2015, zwei Tage später gegen diesen jüdischen Supermarkt in Paris, aber dann natürlich 30. November, man kann schon spüren in den französischen Berichterstattungen, dass sehr viel, also viel mehr Emotionen da sind, weil wir sind direkt betroffen. Und da ist es natürlich für uns Journalisten sehr schwierig. Also in der Nacht zwischen 30. November und 14. November wurde ich, also wie alle Journalisten, Kollegen der Redaktion, wurde ich gebeten, mal in meinem Berliner Studio zu sitzen, mit Mikro an, und sobald eine Information kommt, die relevant ist, einfach das mitzuteilen an der Regie, und das wurde vielleicht danach auch live mitgeteilt. Wir waren alle da. Wir haben alle miteinander gesprochen, viele haben geweint. Ich habe mal gehört, der Chef, der sich über die ganzen Sicherheitsfragen in der Redaktion kümmert, ein sehr, sehr, sehr kompetenter Journalist, der hatte schon eine andere Stimme. Als er war da die ganze Nacht, hat sehr professionelle Arbeit gemacht. Diese Emotion haben wir natürlich nicht so sehr gesehen in den deutschen Medien. Aber dann sieht man die Form von den Berichterstattungen. Natürlich hat man in Frankreich auch so diesen Live-Tweet und Live-Streaming und diesen Push-Up. Und ich glaube, da kann man das schon vergleichen.
Ein Phänomen, was jetzt viele dieser Ereignisse ja verbindet, sei es Brüssel, sei es jetzt Nizza, aber sei es auch der Putsch von gestern Abend in der Türkei. Es werden sehr schnell, zum Teil live mit dem Telefon, sehr grausame Bilder übertragen von den Opfern. Noch häufig nehme ich an, bevor die Angehörigen informiert wurden, bevor überhaupt die Opfer identifiziert wurden. Die werden übertragen, die sind für jeden eigentlich zugänglich im Netz. Und es gibt Medien, die verbreiten diese Fotos, Bild-Zeitung zum Beispiel. Und es gibt Medien, die das explizit nicht tun. Und eine Frage, die ich mir immer so gestellt habe, Herr Frank, wo verläuft denn die Grenze? Wie viel Horror müssen wir als eine Gesellschaft ertragen, um uns informiert und aufgeklärt nennen zu können? Und welche Sachen müssen wir einfach nicht wissen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich fürchte, dass die Antwort darauf auch nicht mehr in den Händen der Medien liegt. Das konnte man in Nizza sehen und das wurde jetzt fast noch deutlicher während des Putsches in der Türkei. Also sowas wie, um ein altertümliches Wort zu verwenden, Nachrichtensperre, das existiert überhaupt nicht mehr. Das, dieser Putsch beispielsweise, um bei dem jetzt zu bleiben, dem konnte ich folgen über Periscope, wie verschiedene Leute einfach live von der Brücke im Bosporus streamten. CNN Türk ist gestürmt worden, die haben ihren Sendebetrieb eingestellt, ein Medium stellt seinen Sendebetrieb ein und dann haben sie halt auf Facebook weitergesendet und das Gleiche der türkische Präsident, der sich gemeldet hat über Facebook und über eine kleine Ansprache, eine verwackelte. Also das ist den klassischen oder herkömmlichen Medien, glaube ich, inzwischen sogar bereits entglitten, die Kontrolle über die Bilder, die wir sehen, die finden ihren Weg und den finden sie über Kanäle, auf die der klassische oder herkömmliche Journalist keinen Zugriff mehr hat. Oder irre ich mich da?
Nein, da irren Sie sich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Bedeutung von solch offiziellen und traditionellen Medien da sicherlich abnimmt. Trotzdem stellen sich diese Redaktionen natürlich schon immer noch die Frage, welches YouTube-Video, welches Facebook-Video sollen wir denn jetzt in den Tagesthemen zeigen?
Genau. Tagesthemen, das ist eine ehrwürdige Sache. Ich bin sicher, die werden da auch mit hohen ethischen und moralischen Standards diese Frage diskutieren. Aber also ich habe mich umgeschaut direkt nach Nizza. Welches Medium zeigt welche Bilder? Und dann stelle ich beispielsweise schon auch ein Gefälle fest, dass mir die Daily Mail im UK zeigt, wie der Mann erschossen wird. Die zeigen mir dieses kleine Bildchen und das sehe ich noch nicht mal bei der Bild-Zeitung. Ich sehe den Film noch nicht mal bei der Bild.
Und müssen Sie das wissen, um sich informiert zu fühlen?
Nee, das muss ich eben nicht wissen. Das fällt dann schon in einen anderen Bereich. Das ist kein Informationsbedürfnis mehr, meiner Meinung nach, sondern das ist dann noch tiefer menschlich und eher, also das ist fast schon ein pornografisches Bedürfnis, mir das von zu Hause aus anzugucken. Ich glaube nicht, dass ich das brauche und ich hätte auch gute Gründe dafür zu sagen, ich möchte das eigentlich nicht sehen, nur liegt es halt nicht in meiner Macht.
Es ist, also Sie müssen sich das nicht angucken?
Nee, ich muss mir das nicht angucken. Also es sei denn, ich bin professionell davon betroffen, dann muss ich es mir nicht anschauen. Ich behaupte aber, dass diese Bilder auch eine gewisse Verführungsmacht haben. So, sie werden uns ja schließlich angeboten und das ist alles nur ein Klick entfernt und schon ziemlich zudringlich, solange ich Smartphones habe und im Internet überhaupt unterwegs bin. Da trifft mich das sofort. Da ist eben auch kein Filter mehr davor, wie beispielsweise eine ethisch verantwortungsvolle Redaktion den installiert.
Frau Müller, Sie beschäftigen sich beruflich als Professorin für Massenkommunikation mit diesen Fragen, wie solche Videos auf uns wirken, was sie hinterlassen. Wenn der Herr Frank jetzt sagt, er hätte halt gesehen, wie dieser Attentäter in Nizza erschossen wurde. Was machen solche Bilder auch, wenn Livestreams zeigen Tote, die da in ihrer Blutlache liegen? Was machen solche Bilder mit uns, wenn wir sie sehen?
Ja, ich möchte meine Antwort mit einer Antwort auf Ihre Eingangsfrage verbinden. Was müssen wir eigentlich wissen oder was müssen wir nicht wissen? Und da würde ich Ihnen widersprechen. Wir müssen eigentlich alles wissen, aber wir müssen nicht alles sehen. Und ich komme gleich zurück darauf, was machen die Bilder, was für emotionale Reaktionen löst das bei den Publika, also den Menschen, die diese Bilder nolens volens, also absichtlich oder unabsichtlich sehen, was lösen die aus? Das kommt nämlich ganz darauf an, in was für einer Situation sich die jeweiligen Personen befinden und ob sie eben bewusst die Bilder angeklickt haben oder die ihnen einfach serviert wurden und sie dann nicht mehr loswerden können, weil es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen textlicher Kommunikation, also ob das gesprochene oder geschriebene Wort ist, und visueller Kommunikation, also alles, was über Bilder läuft. Die Bilder, die werden assoziativ wahrgenommen. Das heißt, wir ordnen die ein in ein riesiges Reservoir an Vorbildern, die wir in unserem Leben schon gesehen haben. Und Text läuft eben eher auf einer argumentativen Ebene. Das heißt, das wird ganz anders im Gehirn verarbeitet. Und einmal gesehene Bilder können wir nicht willentlich loswerden. Und das ist eben das, was ja auch Herr Frank mit dieser Verführungsmacht der Bilder angesprochen hat. Es ist wirklich, sie sind mächtiger, was die emotionalen Reaktionen angeht. Und das heißt aber nicht, dass sie automatisch schlecht sind. Also Bilder sind nicht schlechter oder sind nicht weniger authentisch oder sind verführender als Texte, aber sie halten sehr viel länger vor und sie werden automatisch erinnert. Und darin liegt eben eine Krux, wenn das wirklich grausame Bilder sind. Und das heißt, Bilder an sich können tatsächlich unter bestimmten Umständen traumatische Wirkungen auf diejenigen, die diese Bilder sehen und verinnerlichen, haben. Also das Die Gefahr gibt es, das ist ein Risiko und dessen müssen sich eben gerade Redaktionen, die medienethisch verantwortlich handeln, immer bewusst sein.
Wo verläuft die Grenze?
Die Grenze muss im Einzelfall ausgelotet werden. Unser gesamtes Sinnes- und Kommunikationsinstrumentarium, das wir als Menschen haben, nutzen wir ja rein biologisch gesehen, um Gefahren abzuwehren, um Positives zuzulassen und falls wir fliehen müssen, sozusagen uns wirklich in Sicherheit zu bringen. Und deswegen kann eben tatsächlich auch diese authentische, mit Handy mitgefilmte Situation wichtige Information sein für jemand, der sich eben in der Nähe befindet, sich in Sicherheit zu bringen. Das ist eben aber anders für, sagen wir mal, Kinder, die sich das anschauen, die zu Hause in dem Fall in Deutschland am Bildschirm sitzen, ob das jetzt ein Computerbildschirm oder ein Fernseher ist, das ist in dem Fall egal. Und denen diese Bilder von den Leichen, von Toten, von Chaos einfach gezeigt werden und mit denen sie umgehen müssen. Das ist eine andere Situation. Also es kommt auf die Wahrnehmungssituation an, ob die Bilder potenziell traumatische Wirkungen entfalten oder nicht.
Darf ich dazu
unbedingt
gerade hier noch anschließen und illustrieren, was Sie, Frau Professor Müller, sagen. Es müssen, glaube ich, noch nicht mal grausame Bilder sein oder vielleicht doch, ich weiß nicht. Ich wollte nur anmerken, dass ich habe gestern Nachmittag meine Tochter von der Schule abgeholt, eine ganz alltägliche Situation, und die Kinder spielen auf dem Schulhof und dann rangiert recht umständlich ein sehr großer, weißer, unbeschrifteter LKW vor der Schule herum. Und das war spürbar und auch unter den übrigen Eltern einfach auf einmal ein großer, unbeschrifteter, weißer LKW. Und das ist an sich überhaupt nichts Schreckliches und das wäre uns einen Tag vorher überhaupt nicht aufgefallen. Jeder, der aber das Video von Richard Gutjahr gesehen hat, wie dieses Ding auf der Promenade des Anglais plötzlich beschleunigt, kriegt dann diesen weißen LKW nicht mehr aus dem Kopf. Und an sich ist das Objekt nichts Grausames oder so. Und auf diese Weise, glaube ich, das ist das, was ich mit Zudringlichkeit von Bildern meinte. auf diese Weise funktioniert der Terror und strahlt und verbreitet Angst.
Also wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfassen darf, wie ich das so bisher verstanden habe, ist, was Sie so sagen, auch Frau Müller, ist, dass einfach der Kontext, in dem diese Videos und diese Bilder funktionieren, viel, viel komplexer geworden ist. Es gibt viel mehr, also die Motive, mit denen die Bilder gemacht werden, sind sehr unterschiedlich. Die visuelle Spanne ist sehr unterschiedlich und die Rezeption hängt sehr davon ab, A, vom Kontext, in dem sich der Zuschauer befindet, sucht der Hilfe, ist er vor Ort, dann kann das einen anderen Nutzen haben, als wenn ein Kind zu Hause auf dem Sofa sitzt und dasselbe Video sieht. Aber was ich mich frage, ist auch vielleicht an Frau Kohl, was bedeutet das denn für die Redaktion? Also die ja auswählen müssen, die ja ihr Publikum haben.
Ja, deshalb habe ich am Anfang von Routine gesprochen, obwohl vielleicht das Wort nicht perfekt ist. Aber dieses Beispiel mit dem weißen EKW von vor der Schule von Franks Tochter ist auch sehr interessant. Also das haben wir in Frankreich täglich, dass diese Bilder einfach reinspringen in unseren Alltag und dass wir immer wieder daran erinnern werden, dass wir schon dreimal, vielleicht auch noch mehr, Ziele von Terroristenattacke waren. Und jetzt kommt natürlich jetzt die Frage für die Journalisten. Was machen wir mit diesen Bildern? Inwiefern ist das auch informativ? Also, weil das ist der Kern von unserem Beruf, die Leute Informationen zu geben und Informationen nicht reinzuschaufeln, also, aber einfach mal zu wählen, dieses Bild hat eine Information und deshalb würden wir dieses Bild oder dieses Video oder diesen Text oder diesen Augenzeuge einfach zu den also weitergeben, ne? zu unseren Zuhörern oder Zuschauern. Es gab in Nizza in der Nacht so ein schreckliches Beispiel und dafür hat sich France Télévisions entschuldigt, weil das war ein großer Fehler. Das war live, so gegen 1 Uhr oder so, hat eine Reporterin auf der Promenade des Anglais ein Interview mit einem Mann gemacht, der saß da neben der Leiche seiner Frau.
Live.
Die Leiche war zugedeckt. Trotzdem, man hat einfach nicht die Zeit genommen, erstmal mit diesem Mann zu sprechen, ob er richtig fähig war, ein Interview zu liefern in diesem Moment. Er hatte offensichtlich mal Lust zu sprechen, er hatte dieses Bedürfnis zu sprechen, aber das bedeutet auch nicht, dass er auch wichtige Informationen liefert. Und ganz für mich relevant in der Fall, man hat einfach nicht die Zeit genommen, um einfach zu prüfen, sagt dieser Mann die Wahrheit? Ist das tatsächlich seine Frau? Oder ist er einfach nur in Schockzustand und erzählt einfach mal, was er 100 Meter weiter gesehen hat oder sowas? Man hat nicht mal die Identität von diesem Mann geprüft. Und ich habe mich große Gedanken gemacht, hätte ich mal auch dieses Interview gemacht? Ich glaube, ja, aber auf keinen Fall live. Also ich glaube, wenn man da ist und man sucht Informationen und in diesem großen Chaos ist auch jede Augenzeuge auch potenziell eine große Quelle von Informationen. Also man kann mit diesem Mann vielleicht in Ruhe sprechen und das sich mal im Hotel später in der Nacht sich in Ruhe nochmal die Bilder angucken und dann sagen, okay, dieses Teil nur, diese 2 Minuten schicke ich nach Paris. Und da in Paris wird das nochmal geguckt von den Chefredakteuren und der strahlt das aus im Fernsehen, aber auf keinen Fall live. Und das ist natürlich auch mal ein bisschen das Problem momentan in Frankreich, weil es gibt eine große Konkurrenz zwischen Nachrichtensender. Es gibt jetzt mittlerweile 4, die richtig mal rund um die Uhr Bilder liefern und in dem Fall haben sie die Nachrichtensender ziemlich gut verhalten, mit Abstand und Vernunft, was das nicht der Fall war für die Attacke gegen Charlie Hebdo zum Beispiel. Aber ganz interessant ist, dass France Télévisions, die jetzt mal im Herbst auch seine eigenen Nachrichtensender eröffnet, hat auch mal ist wieder in diesen Rennen reingekommen und zwar sehr schnelle Bilder, auch so provokativ oder schockierende Bilder, damit die Leute einfach zugucken.
Fragen Sie, ich meine, Sie arbeiten jetzt ja auch für Online-Medien und es heißt ja immer, das Rezept sozusagen der Journalisten sollte sein, so wie das Elin Kohl ja auch gerade sagt, Zeit nehmen, recherchieren, nachdenken. Ist es so einfach, wie es klingt, wenn die Welt herum voll ist von Livestreams, von Tweets, von Facebook-Kommentaren, die zumindest das Gefühl vermitteln, viel näher, viel schneller, viel authentischer zu sein?
Finden Sie, es klingt leicht oder einfach? Also ich glaube, dass die Online-Kollegen, die ich kenne in verschiedenen Online-Redaktionen, sich dieses Problems absolut bewusst sind. Hinzu kommt, dass sowas wie ein Live-Blog, was früher ja noch als State of the Art galt, so das Schnellste überhaupt, ich schreibe gleich mit, Live-Ticker, ja auch schon überholt worden ist von technischen Möglichkeiten. Ich denke, da hat in vielen Redaktionen eine Besinnung stattgefunden und dass man gerade da sehr genau überlegt, womit ich online gehe und womit nicht. Nicht eingerechnet die Konkurrenzsituation, die der Branche bestimmt auch vorherrscht. Das ist das, was Madame Kohl gerade beschrieben hat, das gibt es bei uns ja auch. Und dann überschreitet man gerne auch mal Grenzen, schätze ich.
Frau Müller, an Sie nochmal die Frage. Sie haben vorhin gesagt, Bilder können traumatisieren, aber kann zu viele Bilder auch abstumpfen? Ist das messbar?
Das ist messbar tatsächlich. Da gibt es auch sehr, sehr viele Studien dazu, die den Abnutzungseffekt, das sind dann häufig Bilder, die sich mit Gewalt auch bei Videospielen, da werden wir dann wieder beim Pokémon, beschäftigen. Und dazu gibt es sehr viele Studien und Untersuchungen. Und genau diese Abstumpfung kann passieren. Es ist aber nicht eine Zwangsläufigkeit. Auch da kommt es wieder auf die jeweilige Situation an und auf natürlich unter was für Bedingungen und mit welchem Ansinnen solche Bilder konsumiert werden. Es ist einfach ein Risiko. Man kann nicht automatisch sagen, das ist ein fürchterliches Bild, das darf jetzt keiner sehen, sondern es kommt, wie ich geschildert habe, drauf an. Aber ich wollte ganz kurz sagen oder festhalten nochmal, das fand ich sehr wichtig, was Ellen Kohl gesagt hat zu den Routinen innerhalb des Journalismus, die sich geändert haben. Und ich ärgere mich immer über diese alte Unterscheidung, alte und neue Medien. Das trifft den Punkt nicht. Es gibt schnelle und es gibt langsame Medien. Und was wir sehen dadurch, dass die sozialen Medien, die digitalen im Internet eine rasante Geschwindigkeit vorhalten, wo im Grunde genommen schon das Ende, das Ausgang eines Anschlages vorweggenommen wird und man also noch schneller eigentlich wie so ein 100-Meter-Läufer versucht, dabei zu sein. Das ist im Grunde genommen die Falle, in die die klassischen journalistischen Medien tappen, indem sie versuchen, dem nachzukommen. Lassen Sie uns nochmal zurückdenken, 1991, erster Golfkrieg, da musste alles CNN kopieren, weil die waren diejenigen, die waren vor Ort, die haben die Live-Interviews gebracht und dann haben also auch in Deutschland die öffentlich-rechtlichen Medien angefangen, wir müssen dieses CNN-Feeling rüberbringen, dass wir da mitten im Geschehen drin sind. Müssen sie nicht. Also das müssen Journalisten nicht, sondern sich gerade in diesen Situationen der extremen Ausnahme, wo Menschen getötet werden. Deswegen ist das so ein hervorragendes Beispiel, das Frau Kohl gebracht hat. Dieses Interview mit dem Mann neben seiner trauernden, toten Frau. Und das ist übrigens auf dem Titelseite der Le Monde abgedruckt gewesen. Die ist gestern Abend schon um 20 Uhr rausgekommen. Also das ist auch als Trauerbild festgehalten worden. Aber da gibt es im Printjournalismus natürlich mehr Zeit, das dann auch wirklich zu überprüfen. Im Grunde genommen, alles, was den seriösen Massenmedien geraten werden kann, ob das Radio, TV oder Print ist, machen Sie Ihr Handwerk. Gehen Sie zu dem zurück, was Sie auszeichnet in all diesen Abläufen. Und dann sind Sie vielleicht nicht genauso schnell wie die sozialen Medien. Aber das muss man sehen. Die Schnelligkeit hat ihren Preis. Da kommt dann schon wieder die schnelle Nachricht. Das heißt, Nizza völlig außen vor, weil in der Türkei Erdogan wird möglicherweise gestürzt. Also zählen jetzt die 84 Toten oder wenn es sogar noch mehr sind. Das ist dann auch wieder von gestern. Und das ist eben der Vorteil von den klassischen Massenmedien, zu sagen, wir haben unsere Routinen, wir machen unsere Quellenüberprüfung und wir machen es besser richtig und authentisch und gut. Und nehmen uns die Zeit. Das ist schwierig. Ich weiß, das ist jetzt aus der akademischen Wissenschaft gedacht und das funktioniert bei Ihnen so nicht. Aber wenn man sich das zumindest als Leitbild immer wieder in Redaktionskonferenzen oder so in Erinnerung ruft, das wäre schon sehr, sehr viel gewonnen, denke ich.
Ich würde gerne mal den Fokus kurz mal schwenken auf die Nutzer, Nutzerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, Leser, Leserinnen. Also ne, wir haben jetzt gehört, die Filterfunktion der klassischen Medien nimmt ab, weil deren Bedeutung einfach abnimmt. Und es gibt immer, immer mehr Quellen von Livestreams, Bildern, Fotos, die einfach nur von Menschen gemacht werden, aber eben weltweit empfangen werden. Wie sehr kann ich denn als Zuschauer, Zuschauerin für meine persönliche, sagen wir mal, seelische Hygiene sorgen? Wie, also muss ich das zum einen? Ne? Sie haben es gesagt, Herr Frank, man muss nicht auf alles anklicken, aber doch scheint mir, dass das sehr viel mehr Verantwortung für das, was ich sehe, speziell bei mir liegt. Was kann man da Zuschauer, Zuschauerinnen mit auf den Weg geben? Sind die jetzt einfach komplett selber dafür verantwortlich, ob sie sich jetzt diesen, wie Sie das nennen, Terrorporno angucken oder muss da noch was anderes passieren?
Das wäre dann eine Frage der Medienkompetenz und ob sich sowas eventuell unterrichten ließe. Das ist schwer zu sagen, aber eigentlich sind wir als freie Konsumenten oder Menschen durchaus selbstverantwortlich dafür. Also ich kann natürlich noch entscheiden, ob ich da drauf klicke und das jetzt sehen will.
Aber vielleicht müssten dann Journalisten das auch kennzeichnen, so wie die Amerikaner das manchmal machen.
Warning Graphic Content.
Ja, ja, irgendwie so. Natürlich. Also, dass man sagt, hier, wir veröffentlichen das Video, aber seien Sie gewarnt, da sieht man A, B, C, D. Dann kann ich bei den einen, wird das dann erst recht Gier auslösen und den Willen, den Wunsch drauf zu klicken. Bei den anderen vielleicht dann auch nach mehrmaliger schlechter Erfahrung eher dazu führen, dass Sie es eben nicht anschauen. Kann sowas funktionieren?
Ich denke schon, ja. Ich glaube ja, dass es funktioniert. Es gibt ja auch den, das hätte ich noch gerne von Frau Professor Müller gewusst, ob denn eine Abschreckung, eine Abstumpfung, pardon, unbedingt was Schlechtes sein muss. Wenn ich aus purer Neugierde mir eine ISIS oder Daesh-Enthauptung anschaue, weil ich einfach zuerst vielleicht gar nicht weiß, was mich da erwartet, dann weiß ich es danach. Und dann ist immer noch die Frage, ob ich mir das dritte, vierte, fünfte, sechste oder siebte Mal auch noch anschaue oder mich lieber informiere in der Zeitung darüber, wie hier über Bilder Politik gemacht wird. Wissen Sie, also das ist, eventuell ist es gar nicht schlecht, sich abschrecken zu lassen einmal kurz, weil dann macht man seine Erfahrung.
Würden Sie das so sehen, Frau Müller?
Wäre die Frage, ne?
Ja, ja, die Frage finde ich hervorragend. Die geht genau in die richtige Richtung. Ich gebe leider keine eindeutige Antwort darauf.
Sie sind ja auch Wissenschaftlerin.
Ist das ja, okay? Ich darf sozusagen auch länger und komplexer reden. Bitte. Ja und nein. Also das kann bei Ihnen, Sie erinnern sich, ich habe davor geantwortet auf Ihren Kommentar, es kommt auf die jeweilige Situation an. Wenn Sie sich das bewusst ansehen, um zu sagen, okay, jetzt weiß ich, wie das aussieht, muss ich mir nicht nochmal anschauen, dann ist das eine bewusste Entscheidung von Ihnen gewesen. Mir geht es, und ich weiß, da sind Sie auf meiner Seite, weil Sie haben das neue Symbol der Gefahr, die von einem weißen Lieferwagen ausgeht. Ja?
Ja.
Das haben Sie angesprochen und da gibt es eine Parallelgeschichte jetzt aus meinem eigenen Leben. Meine Tochter, die war 4 Jahre als am 11. September 2001 und da war eben das Symbol, wo die Kinder ganz große Angst hatten, wenn die ein Flugzeug am Himmel gesehen haben und das irgendwie in die Nähe von irgendeinem Gebäude gekommen ist. Das hat sich also über so mehrere Monate hingezogen. Die haben das auch bildlich verarbeitet dann. Und das ist eben das eigentliche Problem, dass es Menschen gibt, die sei es, weil sie ohnehin schon, wir haben eine große, recht hohe Dichte von Menschen, die unter depressiven Störungen leiden in Deutschland, ja. Und wenn sie dann abends sich die Nachrichten anschauen und dann sehen sie so etwas und das kommt obendrauf auf ihre ohnehin Überlastungsdepression oder ihre schlimme Stimmung, dann ist das natürlich genau das Falsche, dann danach ins Bett zu gehen, weil, und das ist jetzt Neurowissenschaft, unser Gehirn nutzt den Schlaf und besonders die REM-Phasen, also die Tiefschlafphasen, um sozusagen Hausputz zu machen und das rauszuwerfen, was nicht wirklich wichtig im Sinne jetzt der Lebenserhaltung ist. Wenn so eine bedrohliche Situation wie ein Terroranschlag und ich oder meine Nächsten oder meine Kinder hätten darunter sein können, das ist etwas, was wichtige Information ist und die wird besonders gut abgespeichert. Das heißt, da kann ich Ihnen garantieren, Sie wachen am nächsten Morgen auf und kommen aus dieser Schleife. Sie haben schlecht geschlafen und Sie kommen aus dieser Schleife. Mir geht es ohnehin so schlecht. Schaffe ich heute meinen Arbeitstag und so weiter? Um Gottes Willen, es könnte alles vorbei sein. Geht es meinen Kindern gut? Ja, also Sie sind dann auf einmal in einem psychischen Modus. Und deswegen, ich fand, Herr Banse, Ihr Stichwort seelische Hygiene ganz, ganz wichtig. Und da mache ich jetzt mal einen kurzen Schwenk auf die schon lange angehende Kampagne, die ich sehr gut finde, des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Schau hin, was deine Kinder sehen. Im Grunde genommen bräuchte es diese Psychohygiene der Medien auch für im Grunde genommen alle Publika, jeder, der zuhört, zuschaut, und besonders, wenn es eben um Bilder geht. Deswegen ist Radio, finde ich, ein ideales Medium, um genau über diese Probleme, was zeige ich überhaupt, zu sprechen. Weil wenn wir das jetzt im Fernsehen abhalten würden und ständig praktisch Background-Bilder hätten, weil Fernsehen geht ja nur mit Bildern, da würde uns kaum jemand wirklich textlich zuhören. Weil diese Bilder so wirkungsmächtig sind. Da wäre der weiße Lieferwagen eingeblendet. Das heißt, das hätten wir auch alle noch mal gesehen. Ja? Und das ist sozusagen, die Frage ist, wie verantwortungsvoll gehen Redaktionen mit Bildmaterial um? Wie kontextualisieren sie das und wie schaffen sie den richtigen Rahmen? Und das war was ganz zum Abschluss jetzt nochmal, was Herr Frank angesprochen hat. Sie haben was ganz Wichtiges gesagt, das Video von Richard Gutjahr. Sie konnten nur sagen, dass dieses Video von dem weißen Lieferwagen in Nizza einen Macher hatte, weil das natürlich auf der ARD eingeblendet wird, ja. Richard Gutjahr, ARD, und man weiß genau, und das ist genau diese kleine Textinformation, die das zu einem Informationsbild und nicht zu einem ganz normalen User-Mitschnitt macht und damit für die Zuschauerinnen und Zuschauer klar macht, das ist reale Information.
Okay, ich habe noch eine Sache. Und zwar, wir haben jetzt öfter über seelische Hygiene gesprochen, über mögliche Traumatisierungseffekte von Bildern. Eine Methode, um mit Trauer oder auch umzugehen und mit Traumatisierung vorzubeugen, ist eben zu trauern, seinen Schmerz und seine Empathie, sein Mitgefühl auch durchaus öffentlich zu äußern. Und eines dieser Rituale, das wir beobachten nach solchen Anschlägen, nach großen Unglücken, ist, dass Menschen öffentlich trauern, also ihr Twitter-Bild verändern mit einer schwarzen Banderole oder irgendwelchen anderen Bildern verändern und eben öffentlich trauern. Herr Frank, Sie haben darüber in der Taz einen sehr kritischen Artikel geschrieben und dieses Ritual sehr negativ beurteilt. Warum?
Ich also das Bedürfnis hatte, meine Zweifel daran zu artikulieren, ob diese Form von Trauermobilmachung sein muss. Und weil ich auch selbst, wenn ich mich in diesen sozialen Netzwerken bewege, das Gefühl habe, so in einem Film zu sein, in dem ich eigentlich nicht mitspielen möchte. Es gibt so eine Art, es gibt die psychische Hygiene, von der die Frau Professor Müller gesprochen hat, aber es gibt auch so ein Bekenntnisdrang. Ich bin Je suis Charlie, ich bin Franzose, ich bete für Brüssel und im Grunde könnte ich das jeden Tag neu aktualisieren und mein Profilbild oder mein Avatar immer wieder neu einrichten nach dem neuen Anschlag, der gerade passiert ist. Und ich finde es ein bisschen wohlfeil, diese Kondolenzgewitter, die dann immer losbrechen in sozialen Netzwerken und habe meine Zweifel daran, ob das was nützt und frage mich, wem es eigentlich nützt, wenn wir alle dann wie ein aufgeschreckter Schwarm auf einmal die Trikolore zeigen. Also was das mit Trauer zu tun hat oder mit, da bezweifle ich sehr, ob das irgendwie eine sinnhafte.
Vielleicht ist es da nur in Stunden der Ratlosigkeit und diese große Traurigkeit einfach mal ein Bedürfnis, auch aktiv zu sein, nicht nur passiv und so einfach vor den Bildern zu stehen. Also man kann natürlich auch sein Trauer so öffentlich zeigen. Man kann auch einfach klicken oder nicht klicken auf diesen Bilder. Das ist auch eine Art, um aktiv zu sein. Ganz interessant, vorletzte Nacht in Nizza war auch die Autoregulierung oder der französische Netzgemeinschaft. Das haben wir zum ersten Mal erlebt, dass die Leute ganz bewusst appelliert haben, diese Bilder nicht zu verbreiten, diese Bilder nicht zu zeigen. Und also es gab dieses Beispiel von France Télévisions, aber ich muss sagen, dass ich gestern früh nochmal richtig mal alle französischen Medien durchgeguckt habe auf Internet und so. Ich fand die ersten Bilder, die ich gesehen habe, waren Bilder auf deutschen und englischen Website. Mhm. Die waren nicht auf der französischen Website, erst ab 8 Uhr hat Le Figaro auch teilweise auch Video gezeigt, weil die Leute richtig mal, also aber so stark appelliert haben, diese Bilder von den Opfern nicht zu zeigen und auch die Arbeit der Polizisten nicht zu verhindern, wie das zum Beispiel im Januar 2015 auch der Fall war. Und man hat auch versucht, einigen Profile auf Twitter zu schließen, die diesen Live-Bilder, diese Livestreaming auf Periscope auch gezeigt haben. Das ist manchmal gelungen, manchmal nicht. Aber das war sehr, sehr interessant, aktiv zu sein. Sofort wurde dieses Hashtag Port ouvert, also offene Türen, wieder reaktiviert. Dass Leute in Nizza, die einfach da ganz irre durch die Stadt gegangen sind, die Möglichkeit hatte, zu Leuten zu kommen, die einfach mal Tee und Wasser angeboten haben und ein bisschen Ruhe. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Und leider haben wir das einfach nur gelernt durch, die Erfahrung. Jetzt sind wir erfahren mit solchen schrecklichen Ereignissen und wir haben jetzt vielleicht ein bisschen Abstand in Frankreich.
Das ist natürlich dann, wenn ich das kurz sagen darf, das ist ein gutes Beispiel. Also dieses Port Ouvert beispielsweise, das, und wenn das Netz sich selbst oder eine gewisse Gemeinde sich da selbst regulieren kann und auch zurückhält, dann ist das absolut positiv. Worum es mir nur ging, war es eigentlich diese Trauerfolklore mit immer auch dann gleich angekitschten Bildern, die dann dazukommen. Dieses mag sein, dass
aber wem tut das weh? Also ich kann das verstehen, was Helene Kohl sagt, dass es den Menschen darum geht, sie befinden sich in einer völlig passiven, hilflosen Situation, wissen eigentlich nicht, wie sie mit ihren Emotionen und der Trauer umgehen sollen und müssen um des eigenen Wohlbefindens willen in einen aktiven Modus kommen, indem sie irgendwas tun. Und da finde ich, ist öffentlich bekundete Trauer, und sei sie noch so kitschig und so hilflos und wirkungslos und auch schnell und leicht umgesetzt, finde ich eigentlich ein okayes Ritual.
Nein. Das finde ich auch ganz wichtig. Also ich möchte da auch dezidiert Herrn Frank dezidiert widersprechen. Das ist natürlich eine Geschmackssache. Also sie mögen das nicht. Sie hatten mich ja gefragt, ist nicht Abstumpfung vielleicht auch was Positives, wenn sie sich das anschauen? Das ist eine Geschmackssache, ob sie das mögen. Nur sie vergessen, was das bedeutet, auch für die Angehörigen. Da möchte ich nochmal auf all die anderen Trauernden hinweisen, die zum Teil riesige Unterstützung erfahren, gerade über die sozialen Netzwerke, in einer Phase, in der sie isoliert sind. Und ich kann da nur sagen, von den psychologischen Effekten für diejenigen, die wirklich trauern möchten, bietet das Internet, bieten die sozialen Netzwerke ein wirkliches Unterstützungsforum, das uns in den realen Trauerritualen, die wir zumindest in Deutschland, gibt es keine Trauerkultur mehr. Der Tod wird verschwiegen, verdrängt. Und da ist das ein virtueller, aber auch ein realer Ersatz für die Menschen, die tatsächlich jemanden verloren haben. Und das ist so. Da gibt es tatsächlich auch Forschungen jetzt, die nicht ich selber gemacht habe, Kolleginnen und Kollegen, gerade nach 9/11, gerade nach großen auch Amoktaten. Das ist übrigens ein Thema, über das wir leider heute nicht sprechen können. Ich würde diese gesamten Einzeltätertaten gar nicht in den Kontext Terrorismus einordnen, sondern in den Kontext erweiterter Suizid, Amoktaten.
Da können wir gleich noch, führen Sie mal Ihren Gedanken zu Ende eben und dann reden wir da kurz noch drüber.
Weil ja, das kam also auch über Twitter. Es geht um eine Trauerkultur und da halte ich dann sowas wie Kondolenzgewitter oder Trauermobilmachung also wirklich für zu starke Geschütze dafür, dass es darum geht, Solidarität zu zeigen. Und zwar nicht leere Solidarität und auch nicht leere Empathie, sondern tatsächliche Teilhabe an dem Schmerz und an der Trauer. Und es finden sich heutzutage ganz viele, ich sage das jetzt, das hört sich sehr religiös an, so meine ich das nicht, Trauergemeinden, die von ihren eigenen Erfahrungen berichten, bei denen jedes Mal nach einer Amoktat taucht jedes Mal, ob das jetzt in Erfurt ist in Deutschland oder ob das in Columbine ist oder in Newtown, da wird alles aufgebrochen mit jeder neuen Terrortat wie Orlando. Und dann gibt es diese Trauergemeinden, die seit 1999 trauern und die sich wenden an diese neuen Eltern, Freunde, Familie und sagen, wir haben das alles erlebt. Guckt euch an, was wir gemacht haben. Wir haben sozusagen ein Bildergedenken, ein riesiges Memorial für unsere verstorbenen Kinder in Newtown zum Beispiel errichtet. Und das können sich alle anschauen, die sich das anschauen wollen. Und deswegen die Internet-Trauerkultur halte ich für eine große Chance.
Ich wollte noch zum Schluss noch mal einen Aspekt ansprechen, und zwar die Instrumentalisierung dieser Bilder für politische Zwecke. Wo können wir das beobachten? Und in welcher Form? Mal so in die Runde gefragt.
Also wenn ich kurz, also genau da anschließe, es kann sein, also ich stelle gar nicht in Abrede, dass das unter Umständen therapeutische Funktionen erfüllt, wenn ich das Gefühl habe, es gibt ein großes Echo und viele Menschen fühlen mit mir mit. Für mich persönlich wäre Trauerarbeit immer noch Arbeit, und deswegen ist es doch recht leicht, wenn das mit einem Klick auf meinem Avatar erledigt ist und ich die Trauer anderer Leute sozusagen umleite auf mein eigenes Konto. Also ich bin da noch ein bisschen skeptisch, was eigentlich die Beweggründe sind, wenn ich hingehe und ich mich da äußere. Und es gibt, das wäre der zweite Punkt, einfach eine direkte Verbindung zwischen dem Terror und der Reaktion darauf, weil das eigentlich Entsetzliche oder das Wirksame am Terror ist, so schrecklich das klingt, nicht der Anschlag selbst, sondern es sind die im Anschluss daran verbreiteten Bilder plus die Betroffenheitsreaktionen, die ich damit hervorrufe, überall, im Grunde die Schockwellen, die ich dann digital beobachten kann. Das ist ja eigentlich erst der Terror, wenn er mediale Verbreitung findet. Nicht da, wenn es knallt, sondern wenn ich sozusagen die Schockwellen davon mir noch anschauen kann.
Also anschließend. Ich versuche es nochmal zum Schluss. Ja. Nochmal diese Instrumentalisierungsproblematik. Also IS-Unterstützer haben dazu aufgerufen, diesen Hashtag #PrayForParis zu kapern. Es laufen sozusagen flüchtlingsfeindliche Debatten, die durch solche auch visualisierten und medialisierten Attentate immer wieder befeuert werden. Wie sollen wir damit umgehen, mit dieser Instrumentalisierung, politischer Instrumentalisierung solcher Anschläge? Helene Kohl.
Also ich komme nochmal zu dem Beispiel Nizza. Also da hat der Präsident François Hollande ziemlich früh, also um 3 Uhr in der Nacht oder so, live am Fernseher gesagt, das ist Terroranschlag mit islamistischem Hintergrund. Das damals der einzige Information, die wir hatten, war der Name von dem Mann. Aber sofort islamistischen Untergrund. Jetzt wissen wir, also die IS beansprucht diesen Anschlag für sich selbst, aber das hat schon 36 Stunden gedauert. Und ganz interessant ist, auch wenn der Mann ganz allein agiert hat und die IS im Nachhinein sagt, das fahren wir, ist auch diese Zeit ist sehr interessant. In diesen 36 Stunden war Frankreich auch total verzweifelt und gespaltet. Und hat man zu schnell von einem islamistischen Terrorattentat gesprochen? Da haben sehr viele Leute gesagt, okay, nur weil der Mann aus Tunesien kam, dann ist er ein Terrorist und nicht ein Amokläufer. Und das haben wir gestern Abend und heute früh auch richtig ganz, ganz, ganz tiefe Debatte. Und man hat schon gesagt, okay, vielleicht waren wir einfach zu schnell. Was das bedeutet, auch die konservativen Politiker haben sofort gesagt, wir müssten mehr Waffen zu den Polizisten und das ist genau, was eigentlich einen Terroristen sucht. Und zwar, dass die Leute, dass die Gesellschaft sich spaltet. Also in der Fall von Daesh oder des IS sucht ganz genau, dass Frankreich in eine Art Bürgerkrieg geht. Der Front National, also diese rechtsextremistische Partei, ist sehr, sehr hoch und man kann schon denken, vielleicht irgendwann, wenn sie sich rächen gegen die Bevölkerung aus dem Maghreb, die in Frankreich sehr viel leben. Also auf jeden Fall diese Zeit, diese 36 Stunden, wo wir gar nicht wissen, was das genau war, haben da eigentlich viel mehr Schaden gebracht als, also natürlich haben wir fast 100 Opfer zu trauern, aber ich glaube, dieser Schock geht viel tiefer, also die Debatte danach ist vielleicht viel schlimmer.
Darf ich gleich
unbedingt,
darüber genau?
Ja, klar.
Genau dazu, also Frau Kohl, Sie werden sich erinnern, nach dem Attentat auf Charlie Hebdo hieß es, also Je suis Charlie. Danach, das war eine Trauerbekundung, eine Solidaritätsadresse. Gleich danach kam Je suis Ahmad. Oder auch nicht. Also das, der Polizist, der muslimische, der Leben gerettet hat. Direkt danach die Frage, wieso sind wir eigentlich nicht alle Juif? Weil es ist doch schließlich auch dieser jüdische Supermarkt überfallen worden. Und das ist ein Problem, was wie ein Rattenschwanz hinter gerade auch den Trauerbekundungen sich hinterherzieht, ist, okay, du weinst jetzt um Orlando. Oder warum weinst du eigentlich nicht? Sind die dir zu schwul? Also was ist mit Nizza? Warum weinst du über Nizza? Sind die dir nah? Was ist denn mit Bagdad? Da passiert das einfach täglich. Warum berichten wir nicht über Dhaka? Ich konnte Dinge lesen im Twitter, es war so, ja, es sind jetzt 83 Menschen in Nizza gestorben, aber es ertrinken 600 im Mittelmeer.
Das kam auch auf meine Twitter-Anfrage. Ja. Wieso spielt man diese Opferanzahlen so gegeneinander aus? Wie priorisiert man da?
Wie priorisiert man? Nochmal eine ganz andere Frage. Und sofort wird es eben dann auch politisch. Das ist so, wir in dem Moment ist es ein Wir müssen weiter feiern. Wir müssen weiter in seiner Attacke auf uns. Ja, durch wen denn? Also es kommt gerade auch über dieses Mitgefühl, das geäußert wird, auch ganz schnell exakt diese Spaltung hinein. Gegen die, und das um auf Ihre Frage, Herr Banse, zu antworten, man eigentlich nichts anderes in Stellung bringen kann oder sollte, als das, was Herfried Münkler eine mürrische Indifferenz nennt oder auch eine heroische Gelassenheit, eben nicht sich erregen zu lassen, zumindest nicht in diesen Medien und publizierend tätig zu sein dann.
Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort, dass wir das dabei belassen müssen. Wir hatten ja auch in einer unserer letzten Breitbandsendungen nach dem Attentat in Paris, nach den Attentaten, Frau Giroux hier, die dann sagte, ja, diese ganzen Attentate in Europa, die führen einfach dazu, dass wir dieses Wir gegen die nicht mehr aufrechterhalten können, sondern sehen, dass diese Attentäter aus der Mitte unserer Gesellschaft kommen. Und das verkompliziert natürlich einerseits die Debatte und macht sie unangenehm komplex, weil man nicht mehr sagen kann, wir gegen die. Aber das muss man dann, glaube ich, auch ernst nehmen und diese 36 Stunden Ungewissheit dann eben mit mürrischer Indifferenz aushalten und sich nicht dazu verleiten lassen, vorschnelle und dann im Endeffekt falsche, spaltende Äußerungen zu tätigen. Und als Rezipienten wahrscheinlich müssen wir lernen, solche Äußerungen dann auch wirklich zu überprüfen, sie nicht vorschnell als die Wahrheit zu akzeptieren. Ich danke ganz, ganz herzlich meinen Gästen hier im Studio in Mainz und in Baden-Baden. Elen Kohl, Rundfunkjournalistin, Korrespondentin hier in Berlin. Zugeschaltet aus Baden-Baden, Marion Müller, Professorin für Massenkommunikation an der Jacobs University in Bremen. Und Arno Frank, freier Kulturjournalist, zugeschaltet aus Mainz. Mein Name ist Philipp Banse. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Den Podcast gibt es auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Danke und tschüss.